Willkommen beim Jägerstammtisch, dem Podcast für alle, die die Leidenschaft zur Jagd teilen. Hier sprechen wir über Tradition und Moderne, Reviergeschichten, Wildmanagement, Ausrüstung und Ethik. Ganz egal, ob erfahrener Weidmann oder neugieriger Jungjäger, am Jägerstammtisch ist jeder willkommen. Setzt euch zu uns ans Feuer, schnappt euch ein kühles Getränk und lasst uns gemeinsam über das sprechen, was uns verbindet, die Jagd. Los geht's, Weidmannsheil.
Moin und Weidmannsheil, willkommen zur neuen Folge Jägerstammtisch. Hier geht's immer um Jagdrevierleben und alles, was dazugehört. Heute dreht sich alles um ein Thema, das uns alle betrifft, das Schießtraining. Egal ob für die Drückjagd oder den Ansitz, die Nachsuche, wer regelmäßig trainiert, jagt sicher, sauber und mit mehr Vertrauen in sich und seine Waffe. Wir sprechen darüber, wie man richtig trainiert, welche Übungen wirklich was bringen und warum es nicht nur Präzision, sondern auch Routine und Sicherheit geht. Heute mit Sinja, Jochen und mir, Marcel. Jochen, wie oft bist du denn auf dem Schießstand?
Mindestens einmal die Woche, in der Regel sogar öfter. Aber das hat natürlich auch berufliche Gründe.
Würdest du das denn als Training sehen oder ist das dann mehr so berufliches Einschießen von fremden Waffen?
Oh, spannende Frage. Also zwischen meinem Kollegen Christian und mir gilt die Parole, jeder Schuss übt. Also wir, selbst wenn wir sogar einmal trocken abschlagen vorher, um irgendwie sich mit dem Druckpunkt oder sowas bekannt zu machen, dann machen wir das nicht im luftleeren Raum, sondern selbst das trockene Abschlagen wird dann einmal so gemacht, wie als ob man wirklich schießen will. Und mein Kollege geht sogar noch weiter, der sagt, also der schießt immer mit Gehörschutz, trotz Schalldämpfer, also aus beruflichen Gründen, ne, weil es ist einfach dann, die Schussbelastung ist halt enorm, ne, wenn du Waffen einschießt und Kontrollschießt und sowas, der macht das dann auch auf der Jagd. Weil er sagt, der hat die meiste Übung halt immer unter den und den Umständen mit Gehörschutz. Also macht er das auch in der Jagd, weil der Körper geht dann so dieses Prozedere durch und sagt dann, okay, Gehörschutz ist drauf, ne? Die Welt versinkt sozusagen, jetzt gilt nur noch der Schuss. Und der hat sozusagen immer sein gleiches Prozedere dafür.
Also die gleiche Routine
beim
Abgeben eines Schusses. Ich zum Beispiel schieße ja total ungern mit Gehörschutz, also zumindest mit diesen, die man so aufsetzt, weil mich das immer irgendwie stört beim am Schaft sozusagen anliegen vernünftig und schießt dann meistens immer mit so In-Ear-Stöpseln. Entweder mit diesen ganz normalen Stöpseln, die jeder da so hat, oder ich habe mir irgendwann mal diese aktiven In-Ear-Gehörschutz-Dinger gegönnt. Die sind ziemlich nice. Gehe aber tatsächlich, momentan komme ich gar nicht so viel dazu, trainieren zu gehen. Normalerweise habe ich aber eigentlich immer den Anspruch, jeden Mittwoch auf den Schießstand zu fahren. Ich habe aber auch das Glück, dass der Schießstand tatsächlich von mir 300 Meter entfernt ist.
Ach geil.
Und ich sowas dann halt auch einfach mal in der Mittagspause machen kann. Wobei dann tatsächlich auch die Büchse immer nur jedes zweite Mal geschossen wird und ich eigentlich fast jedes Mal eigentlich Flinte schieße, wenn ich da bin. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Büchsenschuss zwar Training braucht, aber nicht so intensives Training braucht wie ein Flintenschuss sozusagen. Mhm. Sinja, wie sieht es denn bei dir aus? So als frisch gebackene Jungjägerin?
Ja, ich war dieses Jahr natürlich verhältnismäßig oft auf Schießständen, sowohl im Jagdkurs als auch danach. Im Moment war ich jetzt nicht so häufig. Das letzte Mal war ich für den Schießnachweis im Schießkino. Auch da haben wir dann noch Flinte geschossen. Aber Marcel, wir haben ja schon gesagt, wir wollen in Zukunft ein paar Mal öfter los, weil ich bin eine absolute Niete im Flintenschießen. Und das muss natürlich jetzt vor den kommenden Treibjagden nochmal ordentlich geübt und trainiert werden. Genauso wollte ich nochmal, bevor die Drückjagden jetzt losgehen, nochmal auf den laufenden Keiler gehen oder vielleicht sogar nochmal ins Schießkino. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber eins davon wird auf jeden Fall nochmal passieren, einfach um, bevor das jetzt alles losgeht, wieder so ein bisschen reinzukommen, weil ich seitdem ja auch, also seit den Erntejagden ja auch nicht mehr viel unterwegs war und mir ist es schon wichtig, dass ich mir dann sicher mit meinen Waffen bin.
Okay, das darf ich dazu, gerade dazu was sagen, ja. Also das mit den anderen. Also Jagd lebt natürlich auch von der Begegnung, ja, um das jetzt mal so ganz, um das jetzt ganz persönlich zu sagen. Und ich muss aber dazu sagen, dass bis auf meinen jetzigen Wohnort, also hier, wo ich wohne, da bin ich jetzt auch gerade in einem Verein, in einem Schießverein, jagdlicher Schießverein, bis auf hier war es bis jetzt immer so, dass mir die Leute tierisch auf die Nerven gegangen sind. Muss ich wirklich sagen. Es war so ätzend. Also das war wirklich ein Grund für mich, warum ich mir das echt überlegt habe, auf dem Schießstand zum Üben zu gehen. Also ich mag Schießen total gerne. Ich liebe das Schießen mit der Büchse. auf 100 Meter, so dieser konzentrierte einzelne Schuss, macht mir total Freude. Aber so, wenn ich mir jetzt so meine Vita da so angucke, ich habe es nie so oft gemacht, wie ich es jetzt mache. Und Gründe dafür waren auch, weil mir die Leute tierisch auf die Nerven gegangen sind, weil die sich ständig immer eingemischt haben. Und du hast halt einfach, wenn du dich damit auseinandersetzt, und ich habe überlegt, okay, wenn du Informationen haben willst, und beim Jagen, das kennen wir alle, ne, hast du 10 Jäger, hast du 12 Meinungen, wo kriegst du jetzt eine objektive Meinung her? Dann war mein Ansatz oftmals, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke beim militärischen und polizeilichen Präzisionsschießen, weil das sind Leute, die das beruflicherweise brauchen. Und also da hängt was von ab. Das heißt, ich unterstelle jetzt mal, dass es da eine Schule für gibt. Die lernen das richtig. Und wenn man das von denen lernen kann, dann wird das irgendwie Hand und Fuß haben. Ne? Natürlich nicht immer und auch bedingt und so, das ist mir schon klar. Aber was dann teilweise für blödes Zeug erzählt wird von Jägern auf Schießständen, wo du direkt merkst, das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass sich jemand weiterbringen will, sondern das ist nur irgendwie so ein Ego-Kram. Das hat mich immer total abgestreckt. Das ging mir tierisch auf den Nerv. Also habt ihr nicht so Erfahrungen gemacht? Vielleicht liegt es auch nur aus der Gegend da, wo ich herkomme?
Also ich meine, Jägerlatein findest du auf dem Schießstand viel. Ne? Das ist so. Aber es glaube ich, bei uns so, dass sich viele da auch gar nicht erst irgendwie einmischen. Ne? Also das okay. Ist tatsächlich so, dass meiner Erfahrung nach du von der Standaufsicht, du tatsächlich, wenn du zum Beispiel laufende Keiler schießt und sie sieht irgendwas, tatsächlich sehr fundierte Hinweise kriegst, was du verbessern könntest.
Super. Cool.
Natürlich immer abhängig von der Person, die jetzt gerade Aufsicht hat. Mhm. Und du hast bei uns halt, dadurch, dass wir halt hier den größten Schießstand haben, den wir im Land haben und den auch höchst frequentierten, glaube ich, immer irgendjemanden zum Beispiel beim Flintenschießen dabei, der zum Beispiel auch mal deutsche Meisterschaften geschossen hat, weil er einfach bei uns im Kader ist oder sowas.
Krass, ja. Gut, und von dem lernst du dann natürlich, ne?
Wenn du die wirklich mal fragst, die sagen eigentlich nie nein, wenn sie da mal drüber gucken sollen. Also zumindest meiner Erfahrung nach. Und dementsprechend muss ich sagen, bin ich da eigentlich sehr positiv davor. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich gehe da nicht hin, weil mir dann irgendwer auf die Nerven fällt. Du kannst da auch einfach nur so dein Ding machen und dann lässt dich auch jeder in Ruhe. Na, und dann schnackst du halt oben irgendwie beim Kaffee im Vereinsheimchen da oben, sozusagen im Bistro, kannst du dann mit denen reden. Das ist ganz schön also gemacht. Ich
muss leider sagen, dass meine erste Erfahrung auf dem Schießstand doch leider mit dem konform geht, was Jochen erzählt hat. Da war ich noch angehende Jungjägerin, war zum ersten Mal zum Flinte schießen, weil ich es gerne vor dem Jagdschein einmal noch gemacht hätte. Und ich habe das auch einfach als super übergriffig empfunden. So, natürlich wusste ich nicht, was ich da mache. Und natürlich waren auch meine Treffer eher Glückstreffer, würde ich behaupten. Aber dass dann jemand kommt und sagt, so Mädchen, jetzt komm mal mit, ich zeig dir mal, wie das geht. Und mich dann da hinstellt und anfasst und hier und da. Da muss ich schon sagen, bin ich auch ein bisschen sauer geworden, weil es geht halt einfach gar nicht. Ne? Das ist wieder das Typische, der alte weiße Mann will dem kleinen Mädel mal zeigen, wie man schießt. Und freut sich, dass er die Griffe immer irgendwo an einer Frau hat.
Schwieriges Thema. Habe ich tatsächlich auch als, wie soll ich sagen, als unbeteiligter Dritter habe ich das aber genauso auch schon mal mitbekommen auf dem Schießstand.
Ja, es ist schlimm. Ich muss sagen, ich habe danach diese Erfahrung zum Glück nicht wieder gemacht. Ich hoffe, das war einfach eine Einzelfallgeschichte. Aber da fühlt man sich schon auch einfach richtig blöd bei.
Ich glaube, das ist tatsächlich was, wo verschiedene Menschen vielleicht nicht unbedingt differenzieren können zwischen Mann und Frau. Ne? Also es ist auch nicht schön, wenn mich jetzt jemand da so mitnehmen würde und mich angrabbelt, aber wenn mich ein Typ angrabbelt, nee, dann wäre es wahrscheinlich wesentlich unbefangener, als wenn ich ungefragt eine Frau anfasse. Das sollte man natürlich nicht tun. Ne? Und das wäre dann auch der Appell. Also wenn ihr jemandem auf dem Schießstand helfen wollt, dann fragt denjenigen, möchtest du, dass ich dir helfe? Und dann musst du auch fragen, darf ich dich anfassen und deine Haltung korrigieren? Also das sind einfach Dinge, das sollte zum guten Ton gehören, meiner Meinung nach.
Definitiv.
Aber wie üben wir denn jetzt richtig Flinte schießen zum Beispiel? Ne? Also wir fangen ja im Jagdkurs meistens an mit Trapp geradeaus tauben, die dann irgendwann mal auch so ein bisschen in der Richtung variieren. Und das war es dann eigentlich auch, weil der Stand sich sozusagen weiter bewegt. Aber wie kommen wir denn jetzt nachher in das echte Flintenschießen herein, was einfach jagdlich auch den jagdlichen Gebrauch sozusagen darstellt? Und ich glaube, dass da ein gut ausgebauter Jagdparcours auf so einem Schießstand echt sehr viel helfen kann. Gerade so Tauben zu schießen, die dann halt auch mal auf einen zukommen oder die halt auch mal wie so eine Laterne oben in der Luft stehen bleiben, um dann auch mal so diesen Punkt zu finden, ich muss halt schießen, wenn die Taube steht und nicht, wenn die Taube wieder fällt, ne? Also und auch nicht, wenn sie steigt. Und Jochen, denke ich mal, hat schon mal Jagdparcours geschossen. Sinja, bist du denn schon mal Jagdparcours schießen gewesen?
Nee. Tatsächlich.
Habe ich aber tatsächlich auch nicht. Oh, du hast, glaube ich, von uns allen im Flintenschießen die meiste Ahnung.
Oh Gott, oh Gott. Naja, gut, aber ja. Also, Ahnung würde ich das auch nicht nennen. Ich habe es halt, also ich mache es halt viel. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir uns wohl mal alle zu dritt treffen und dann gehen wir mal ein bisschen Jagdparcours schießen. Ne?
Geile Idee.
Weil, also ich kann halt ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben 7-mal Flinte geschossen bisher. Also einmal vor dem Jagdkurs. Ne? Genau, dann habe ich ja den Intensivkurs gemacht. Da hatten wir 3 Tage zum Schießen lernen. Dann den Prüfungstag. Danach war ich ja noch einmal zum Schießstand. Und ich habe einmal fröhlich in die Luft geschossen, um den Terrier-Schuss festzumachen. Das waren
Würdest du denn sagen, dass das von deiner Jagdausbildung genug Flintenschießen gewesen wäre?
Jein. Es war natürlich genug dafür, um die Prüfung zu bestehen. Gar keine Frage. Es wurde uns da wirklich gut beigebracht. Also ich hatte einen wirklich, wirklich, wirklich tollen Schießlehrer. Ich habe den ersten Tag wirklich komplett verkackt. Ich war ja in Mecklenburg-Vorpommern für den Jagdkurs und da haben wir keine Tauben geschossen, so wie es hier in Schleswig-Holstein ja ist, sondern wir haben den Kipphasen geschossen. Und ich habe den ersten Tag wirklich nicht einen Hasen getroffen. Ich konnte nachher die Flinte nicht mehr halten, weil nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, bis wir dann irgendwann meinen Fehler gefunden haben. Und danach habe ich auch wirklich jeden Hasen getroffen mit 2-3 Ausnahmen vielleicht. Also ich würde sagen, auf einer Treibjagd einen Hasen würde ich, glaube ich, ganz gut treffen. Alles, was fliegt, eher nicht so.
Okay, ja, das kann man ja lernen. Ne? Also der wichtige Teil beim Flintenschießen ist halt einfach, dass die Flinte zu dir selber passt. Ne? Also da kannst du nicht einfach wie bei einer Büchse irgendeine Waffe kaufen, sondern da musst du wirklich zu einem sehr guten Büchsenmacher, finde ich, gehen und der muss sich das Ganze angucken und dir dann auch einfach die Flinte sozusagen gegebenenfalls nochmal anpassen.
Mhm. Da triffst du natürlich in mein Herz. Ja. Wenn du sagst, kannst du dir bei der Büchse irgendeine Waffe kaufen. Ah.
Naja, schon eher als bei einer Flinte, ne?
Absolut, genau, das ist das, ja, das würde ich auch sagen. Da geht es eher, das verzeiht es eher. Beim Flintenschießen war es viel früher umso wichtiger, dass das optimal zueinander passt. Aber der Trend geht auch ganz klar, also das weißt du ja, ich sage es jetzt einfach nur so der Vollständigkeit halber, dahin, dass man sagt, man darf sich, soll sich, muss sich auch nicht mehr einstellen auf die Waffe, sondern andersrum. Die kann man sich so zusammensuchen. Aber das, was zum Beispiel, und das habe ich nie verstanden irgendwie, was beim Flintenschießen so, ne, irgendwie der Lauf schießt, der Schaft trifft, ne, was da so Gesetz war, war beim Büchsenschießen noch zur Zeit, als ich in der Ausbildung war, spielte das überhaupt keine Rolle und das habe ich überhaupt nie begriffen. Ich habe direkt, als ich meinen Jagdschein bestanden hatte und meine Büchse hatte, habe ich da einen, ich habe ja auch so einen gebrauchten K98 im Verschnitt mir geholt. Da habe ich mir direkt hinten als Wangenauflage einen Isolationsschaumstoff draufgelegt, weil es einfach unfassbar wichtig ist, dass der Hals entspannt ist bei der Schussabgabe.
Ja, das ist richtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir in der Jagdausbildung ist das tatsächlich auch exakt so gewesen, dass, ne, gelehrt wurde, dass die Flinte halt total wichtig ist, was den Schaft angeht. Und dass bei der Büchse das gar nicht so ganz dramatisch ist, da ist gar nicht so sehr drauf eingegangen worden. Siehst du ja aber auch, weil da ja auch viel in diesen Jagdschulen, wenn du schießt, einfach bei den Büchsen, da stehen halt einfach welche. Ne? Und irgendwie treffen die alle. Ob du da dich nur ein bisschen verkrampfen musst oder nicht, du hast ja dann während der Ausbildung halt nachher irgendwann raus, wie du dich verkrampfen musst bei der Büchse, damit das Ding dann halt auch auf die Zehen trifft. Wäre natürlich viel schöner, wenn man in der Jagdschule zum Beispiel dann auch so verstellbare Schaftkappen oder sowas hätte, damit man einfach sagen kann, okay, ich weiß, wo ich da hin muss, ne? Ich drücke einen Knopf und das Ding fährt, kann ich da hinstellen und dann ist das wesentlich entspannter. Wahrscheinlich ist das dann für die Prüfung auch wesentlich besser. Ist ja so ein bisschen in den Prüfungsgeschichten drin, aber es hat ja auch was mit dem Training zu tun. Dann in der Anspannungssituation, in der du ja dann anders schießt und anders reagierst vom Körper her und vielleicht auch gar nicht zu deinem Entspannungspunkt findest. Ne? Also ich habe ja irgendwann mal deutsche Meisterschaften geschossen und du hast ja immer dieses, ich atme ein und ich atme dann so langsam aus, halte so ein bisschen den Atem an, werde ganz ruhig und dann, ne, krümme ich ab. Und wenn du in so einer Prüfungssituation bist, denkst du da meistens nicht dran. Wenn dann allerdings auch dein Schaft nicht passt und deine Haltung nicht passt, dann triffst du wahrscheinlich auch schlechter als eigentlich davor. Mhm. Ja. So. Dementsprechend ist es eigentlich total wichtig, dass auch eine Büchse auf dich angepasst ist, sozusagen. Ja, und da hast du bei der Büchse natürlich so ein bisschen heute den Vorteil, dass viele einfach schon mit verstellbaren Schäften geliefert werden, wenn es nicht gerade das günstigste Modell der Welt ist. Mhm. Und die sollte man sich dann auch immer einstellen. Man sollte sich auch merken, wo man die eingestellt hat, meiner Meinung nach. Weil wenn du dir das nicht merkst und das dann immer so ein bisschen so wieder hinfrickelst, dann kommst du immer nicht wieder in deine Wohlfühlposition rein. Und jetzt kommst
du. Ja, kann man so sehen. Also es gilt auf jeden Fall für den Schießstand, für die Jagd, würde ich sagen, musst du schon ein bisschen virtuos damit umgehen können. Also da musst du sagen, da ist es wichtiger, mehr zu verstehen, was die komfortable Position ausmacht. Ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt immer im Sitzen schießt auf 100 Meter, dann ist es halt wichtig, dass du immer wieder denselben Punkt findest, damit du da auch eine Regelmäßigkeit, wie du sagst, ne, reinkriegst, damit du auch einen Fehler erkennst, benennen und abstellen kannst. Wenn du jetzt vom Hochsitz schießt und du schießt irgendwie einmal, ich sag mal, relativ steil runter, weil der Hochsitz hoch ist und die Kirrung ist nah, sagen wir mal 20 Meter, musst du halt die Wangenauflage anders einstellen, als wenn du jetzt den weiten Schuss machst über, auf, also was heißt weit, ne? Aber ich sag jetzt mal 160 Meter, ist ja schon für die meisten Jäger weit, ne? Der aus einer vom Erdsitz, naja, okay, passt nur für manche Reviere, wenn der Kugelfang halt gegeben ist. Also ich konstruiere jetzt was, aber ne, dann ist es halt eher flach. Man muss dann auch die Wangenauflage entsprechen.
Nimm halt die ganz schmale Leiter, auf der du sitzt und du möchtest gerne irgendwie nach rechts oder links schießen. Ne?
Ja, also, ja. Oder flüchtig, ne?
Genau. Ja. Da musst du natürlich dann auch sehen, dass du deine, also A, ruhige Auflage kriegst, ne? Also dass du deinen Ellenbogen dann irgendwo mit drauflegst und das Ganze alles so ein bisschen unterstützt. Und sowas kann man eigentlich auch ganz geil auf dem Schießstand üben. Wenn der Schießstand dann sowas wie eine Ansitzeinrichtung so halb dahin baut, habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war, das habe ich da gesehen, das ist nicht bei uns hier, sondern woanders, aber auf jeden Fall haben die so einen Bock, den kannst du da so vor den Stand rollen, vor deine Bahn. Und dann kannst du sozusagen im Hochsitz da auf dem Schießstand sitzen und üben. Und sowas ist natürlich ziemlich geil, weil du einfach teilweise, wie du eben schon sagtest, in der Jagd nicht immer so geradeaus schießt. Ne? Also du schießt halt nicht immer aus einer gekünstelten Position, sondern du hast ja auch immer, dann steht das Stück Wild rechts oder steht links oder steht ein Stück weiter an die Kanzel ran und du musst dann so ein bisschen weiter nach unten schießen. Also du musst ja immer deine Position finden. Und da finde ich, ist es halt ganz praktisch, wenn du auf dem Schießstand sowas dann halt einfach mal nachbildest. Ne? Zum Beispiel auch Zielstock mitnehmen auf dem Schießstand. Ne? Mhm. Das Ding, ja, wenn man sich so ein Ding kauft, dann wirklich das Teil einfach mal mit auf dem Schießstand nehmen und tatsächlich auf dem Schießstand auch benutzen und damit einfach üben.
Ja, musst du üben. Ne? 100% bin ich total bei dir. Das ist so schwer, vom Zielstock richtig zu schießen. Also entweder man ist das Supertalent und kriegt das halt sofort hin, ich kann es nicht. Und ich sag mal, das Ding zu kaufen, direkt damit zur Jagd zu gehen, das halte ich für fahrlässig tatsächlich, weil da kann so viel Mist mit passieren und steht ja auch was auf dem Spiel. Also natürlich nicht für mich, ne? Ich sitze ja am anderen Ende des Abzugs oder stehe halt beim Schießstock, aber da wird halt unfassbares Leid einfach leichtfertig in Kauf genommen, weil man es nicht geübt hat. Also ich finde das extrem wichtig, dass man sowas übt und dann sich auch wirklich sagt, okay, bevor ich sag jetzt mal was, ne, bevor ich jetzt den Achterring nicht zuverlässig treffe, auf 100 Meter schieße ich nicht in einer Situation auf 50 Meter damit. Oder, also ich ist jetzt so schnell konstruiert, ne? Vielleicht müsste man das nochmal überdenken.
Du solltest schon die 10 treffen.
Wäre schon besser,
das, ne? Wiederhol genau, genau. Also zumindest vom Schießstand aus. Ne, dann hast du vielleicht auf dem Ansitz dann ein bisschen Abweichung und triffst trotzdem noch richtig.
Ja, es wäre eigentlich besser, ja. Ne, also. Ich habe sowieso oft den Gedanken und auch oft das Gespräch darüber mit meinen Kollegen, aber auch mit meiner Frau, die ist ja auch Jägerin. Ich denke mir immer, also meine Frau sagt zum Beispiel, das ganze Üben auf dem Schießstand, das bringt ja nichts, weil die Situation ist. Und du kannst dir dein, wie soll ich sagen, sie benutzt ein anderes Wort dafür, das kann ich jetzt hier nicht so sagen, aber du kannst dir dein Ego aufblasen auf dem Schießstand, wie du willst, weil du irgendwie auf 100 Meter fünfmal das 1-Euro-Stück triffst. Die Situation auf der Jagd ist immer so, wie du sagst, ne? Für eine Wettkampfsituation, du hast Herzrasen, Es ist wichtig, dass du da deine Atmung und deinen Puls und so unter Kontrolle behältst, dass du das Jagdfieber in den Griff bekommst, dass du mit den Gegebenheiten, wie der Sitz sie vorgibt und die Entfernung, die Distanzen, der Stand und so, dass du das hinkriegst. Und deswegen sagt sie ganz klar, der Schießstand ist nur bedingt möglich. Also ich sehe das ähnlich oder anders. Wie seht ihr das?
Weiß ich nicht. Also ich finde, also ja, du kannst auf dem Schießstand die Situation, und gleich darf Sinja auch was sagen, nicht üben, in der du in der jagdlichen Situation bist, weil du halt einfach nicht in einer kleinen Kanzel sitzt oder nur aus dem kleinen Fenster schießen musst oder keine Ahnung was. Aber was du da üben kannst, ist halt genau das, dass du eine Routine entwickelst, bei der du genau weißt, was tue ich, bevor ich einen Schuss abgebe. Ne? Also Atmung runter, Puls runter, Ruhe reinkriegen und das so zu verinnerlichen, jedes Mal wiederholgenau sozusagen zu machen oder besser gesagt auch jedes Mal dran zu denken oder gar nicht mehr dran denken zu müssen, weil das einfach ein Teil von dir geworden ist. Was tue ich vor einer Schussabgabe? Das wird dir auf jeden Fall in einer jagdlichen Situation helfen, nämlich genau dann, wenn du, jetzt machen wir mal Anführungsstriche oben und unten, das Jagdfieber hast und anfängst halt vielleicht nicht, also ne, Herzschlag fängt höher an zu schlagen und ich glaube, das ist bei jedem so gewesen oder ist auch bei jedem immer mal wieder so, wäre auch schlecht, wenn das nicht so ist, ne, wenn das einfach nur komplette Routine ist. Also man ist ja schon ein wenig aufgeregter und wenn du dann diesen Ablauf verinnerlicht hast, ohne dass du drüber nachdenken musst, dann kriegst du dich wesentlich schneller wieder runtergefahren und dein Puls geht wesentlich weiter runter. Und du kannst wesentlich genauer schießen. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Also es ist schon so, dass der Schießstand was bringt. Nicht in jeder Situation, aber er bringt dir Routine und er bringt dir vor allem eine Abfolge, die du dir angewöhnen oder die du lernen kannst.
Ja, ich glaube, vor allem bringt es dir auch so ein bisschen Sicherheit. Ne? Also wenn ich da an mich denke, an dieses Jahr, ich habe ja im Mai meinen ersten Bock strecken können. Und davor war ich natürlich sehr viel auf dem Schießstand. Zum einen durch den Jagdkurs, zum anderen wollte ich die Waffe von meinem Schwiegervater Probe schießen und, und. Ich muss sagen, da habe ich mich sehr, sehr sicher gefühlt. Und ja, ich war vor dem Schuss aufgeregt, aber hatte nicht dieses Jagdfieber, wie man das kennt. Das kam tatsächlich erst danach. Wenn ich dann an meinen zweiten Bock denke, wo ich dann etwas länger nicht auf dem Schießstand war, da habe ich direkt vor der Schussabgabe wahnsinnig Jagdfieber bekommen. Und natürlich war ich mir auch sicher mit meiner Schussabgabe, aber es war doch nochmal ein anderes Gefühl als im Mai. Wobei man ja dann eigentlich denken möchte, naja, es ist jetzt schon der zweite Bock, der gestreckt werden kann. Da sollte die Aufregung dann vielleicht genauso sein wie beim ersten oder vielleicht sogar noch einen Tick weniger. Und es war tatsächlich genau andersrum, weil ich einfach glaube, dass der Schießstand einem Sicherheit gibt. Weil man weiß, okay, ich bin jetzt auf dem Schießstand. Natürlich ist es nicht die jagdliche Situation, aber ich kann mit voller Gewissheit sagen, auf 100 Meter treffe ich 7-mal hintereinander die 10, wie auch immer. Was dir dann einfach, glaube ich, in dem Moment nochmal vermittelt, du kannst schießen. Du weißt, wie das geht, du kannst das, du triffst und das gibt dir dann Sicherheit in dem Moment. Zu sagen, okay, das wird jetzt halt im Zweifel kein Lauftreffer, weil du hast vor einer Woche 7-mal hintereinander die 10 getroffen auf dem Schießstand. Ich glaube, das macht mental auch einfach was.
Ja, das glaube ich auch. Ja, ich finde es unendlich schwer, das Thema. Wahrscheinlich, weil ich mich so oft damit auseinandersetze irgendwie und dann auch immer grübel. Ich will ja was machen, was zweckmäßig ist. Also was heißt, was sich an den harten Tatsachen der Realität messen muss. Ne? Und ich habe es schon öfter festgestellt, bei mir selber auch, um jetzt mal unter uns Pastorentöchtern ganz ehrlich zu sein. Also ich würde sagen, dass ich ein überdurchschnittlich guter Schütze bin, einfach weil ich es so oft mache, berufsbedingt, auf dem Schießstand auf 100 Meter. Wo ich mir dann denke, wenn ich dann zum Wild rangeschritten bin nach dem Jagen, krass, hätte ich gedacht, sitzt noch besser oder noch optimaler. Und das eine ist halt, du auf dem Schießstand, da hast du halt deine Routinen und das ist super, dass du das üben kannst. Ne? Also das, wie du sagst, ne, du kannst deine Routinen aufbauen, du kannst die Angst auch vor dem Schießen verlernen. Das Handling mit der Waffe ist ja auch total wichtig, dass du das irgendwie, ne, wenn du routiniert damit umgehen kannst, dann musst du es halt irgendwie gefühlt 1000 Mal in die Hand genommen haben, weil sonst ist es halt immer ein Fremdkörper und so Sachen. Ne? Aber ich glaube, dass auch was so meine Frau damit so meint, ist, das Schießen vom Sitz aus in den verschiedenen Positionen, ne? Du kriegst den Ellbogen nicht aufgelegt, du musst mit beiden Händen, du musst vielleicht mit der schussschwachen Hand aus dem Fenster, es ist also, ich konstruiere Sachen, ne? Aber das sind ja halt alles Dinge, die dann mit dem Schießstand nur noch bedingt zu tun haben und da fände ich es cooler, wenn man das wirklich unter diesen Bedingungen, so wie du vorhin sagtest, Marcel, in solchen kanzelähnlichen Einrichtungen vom Schießstand aus üben könntest, auf dem Schießstand, weil im Revier darfst du es nicht. damit du das halt so realitätsnah wie möglich üben kannst, weil dass du mit einer Benchrest-Auflage und mit einem Sandsack in der perfekten Position, Ellbogen links, Ellbogen rechts, Skelett voll ruhig, da musst du schon sehr viel im Voraus planen, dass der Sitz, den du baust, genauso aussieht, dass er für die Konstruktion beim Schießen, für den Körper.
Der passt ja dann auch nur für einen Körper.
Oh, genau, richtig, ganz genau. Und ich finde, das Zweite, was dazu kommt, der Schießstand kann dich halt auch in der falschen Sicherheit wiegen, gerade mit den Rebelscheiben, auf die man dann schießt, zum jagdlichen Schießen. Wenn dann Jäger da hinkommen, die flacken dann da 3 Schuss hin, die sind dann irgendwie in der Acht, ne? Und sagen dann, ja, passt doch, ist doch gut. Und ich so denke, wenn du unter den perfekten Laborbedingungen, wie gesagt, Benchrest-Auflage vorne, Sandsack hinten, nur die 8 gerade trifft, dann wird das unter den echten Bedingungen eher schlecht.
Na gut, so sollst du ja eigentlich auch nicht auf die Wildscheiben schießen, sondern da gibt es ja, keine Ahnung, kennst ja wahrscheinlich den Wackelfuchs, wo du frei nicht schießt, dann den angestrichenen Rehbock, also zumindest hier bei uns in Schleswig-Holstein, da ist dann Holzstange eingebaut in die
Angestrichen,
Bahn
ja.
angestrichen, dann im Liegen kannst du bei uns schießen. Also kannst schon viele Dinge machen und die wenigsten benutzen da tatsächlich auch einen Sandsack für. Also die liegen auch bei uns nur auf der Anschussbahn. Also sprich, wenn du deine Büchse einschießen willst. Was aber, finde ich, ein viel wichtigerer Faktor ist, die Scheibe bewegt sich nicht vorne. Ja, und das habe ich letztens, als ich jagen war, tatsächlich gerade mitbekommen, beziehungsweise selber erlebt. Ich bin super abgekommen, habe wunderbar die 10 getroffen, aber das Stück hat seinen Träger halt einfach nochmal, um sich zu kratzen, nach hinten gedreht. Und ich habe mich dann was gewundert, warum der Träger denn einen Durchschuss hat. Durch Zufall habe ich an dem Tag tatsächlich eine Kamera mitgehabt und wollte einfach mal gucken, ob man und wie sich das so darstellt, also mich selbst verbessern. Also es gibt davon auch keine veröffentlichten Videos oder sowas, aber ich wollte mich halt selber einfach mal kontrollieren, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jagen bin. Und da konnte man halt ganz genau sehen, dass in dem Moment, wo ich geschossen habe, das Stück Wild den Träger hochgenommen hat, ne, weil man wartet ja, bis denn das Wild auch nicht mehr ist. Aber im gleichen Moment den Träger hinter den Wildkörper gedreht hat, was ich so durchs Zielfernrohr gar nicht mehr mit. Und das sind Situationen, die kannst du halt auf dem Schießstand einfach nicht üben, weil die Scheibe dreht sich nicht. Die Scheibe bewegt sich auch nicht. Die Scheibe geht auch nicht vorwärts. Ne? Und da musst du, und da sind wir wieder bei Routine, zumindest deine Basics komplett verinnerlicht haben, damit es trotzdem funktioniert.
Absolut, ja.
Und dementsprechend würde ich auch jedem empfehlen, geht so oft wie irgend möglich auf den Schießstand und übt. Es kann euch nur besser machen, zumindest was eure Routinen und euer Doing angeht.
Ja.
Jetzt ist natürlich auch die große Frage, die wir uns da immer so stellen. Ich weiß gar nicht, Jochen, gibt das bei dir, wo du jetzt wohnst, einen behördlichen Schießnachweis? Also in Schleswig-Holstein ist der ja eingeführt worden. Also du musst ja mindestens 5 Schuss auf den laufenden Keiler gemacht haben, um diesen Schießnachweis zu kriegen, der dann tatsächlich auf einem Formblatt vom Amt sozusagen, auf so einer kleinen Karte abgestempelt wird. Ich weiß, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist das nicht so. Also da möchte der Landesforst gerne, dass du so einen Schießnachweis machst. Das war bei uns vorher in Schleswig-Holstein auch so. Gibt das bei euch sowas auch? Oder ist das bei euch auch eher so, ja, es verlangen einige, aber es ist keine Pflicht?
Genau, es ist nicht verpflichtend. Es ist, wenn du eingeladen werden willst in Staatsforsten, dann musst du es haben, ne? Und mein Jagdherr will sowas auch haben. Der hat gesagt, er möchte es einführen, ne? Stimmt gar nicht. Warte mal, Entschuldigung. Er muss es sogar kontrollieren. Ja, richtig. Ist halt ein anderes Bundesland wieder dann, ne? Aber er muss es nachweisen oder wir müssen es ihm nachweisen, dass wir sowas gemacht haben. Also ich finde es auch, also, oder wie findet ihr das? Ich finde es gut, sowas zu machen.
Also ich finde es klasse, weil als das eingeführt worden ist hier in Schleswig-Holstein, habe ich Leute auf dem Schießstand getroffen, die habe ich noch nie da gesehen. Muss allerdings auch sagen, dass ich beim laufenden Keiler neben Leuten gestanden habe, wo ich gesagt habe, okay, ich verlasse jetzt die Bahn und warte draußen. Mit dem Hinterkopfgedanken so, vielleicht solltest du es lieber lassen oder öfter in trainieren gehen. Und dementsprechend, also ich würde sogar so weit gehen, also du musst tatsächlich in Schleswig-Holstein aktuell 5 Schüsse auf diese Scheibe machen, du musst aber nicht treffen.
Ja.
Ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, du musst mindestens mal eine gewisse Ringanzahl treffen. Ansonsten kriegst du diesen Schießnachweis nicht. Also das ist ja ein absoluter Nachweis, dass du nicht üben warst, wenn du da nicht richtig triffst. So, und dann kannst du auch nicht auf einer Bewegungsjagd oder auf einer Gesellschaftsjagd oder auf einem Maisansitz oder auf einer Erntejagd oder keine Ahnung was. Ganz ehrlich, da würde ich, glaube ich, weglaufen, wenn jemand, der so geschossen hat, da stehen würde. Na, da hätte ich wirklich Angst um mich selber. Dementsprechend wäre eine angemessene Ringanzahl auf den laufenden Keiler schon eine Hürde, die man da einbauen sollte, meiner Meinung nach. Und das ist alles machbar, wenn man regelmäßig üben und trainieren geht auf dem Schießstand. Und wenn das nicht so gut klappt, sich einfach mal Hilfe holt von irgendwem und nicht denkt, ja, das wird schon. Das ist ähnlich wie, ich habe nach der Jagdsaison mein Jagdgewehr irgendwie, keine Ahnung, 4 Monate im Schrank stehen gehabt und nehme das Ding raus am 1. Mai und gehe einfach los. Na, das wäre auch etwas, was ich niemals tun würde. Also ich gehe immer dann einmal vorher auf den Schießstand, passt mein Gewehr noch, passen meine Einstellungen noch, passe ich überhaupt noch, ne? Und dann beginnt für mich die Jagdsaison.
Ja, absolut. Entschuldige für die Pause. Ich wollte Sinja nicht ins Wort fallen. Ich dachte, du sagst noch was dazu. Du wirktest so überlegen. Wolltest du noch was sagen?
Ich war am Überlegen. Ich kann ja sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich war ja im Schießkino für meinen Schießnachweis und da musst du einfach nur die Leinwand treffen, ne? Also darfst halt nicht im Boden oder in die Decke schießen und dann kriegst du einen Schießnachweis. Also, weiß nicht.
Ja.
Natürlich ist es gut, dass wir den haben, aber ich gehe mit Marcel mit und hinterfrage die Sinnhaftigkeit, ob man einfach nur 5-mal geschossen haben muss und irgendwo eine große Scheibe treffen, ohne Nachweis, wo man sie getroffen hat. Ne? Das bringt mir ja nichts, wenn ich da hinfahre, den Schießnachweis mache und dem Keiler 5-mal die Hinterläufe wegballer.
Es ist auch irgendwie ungerecht den Schützen gegenüber, die das wirklich ernst nehmen und das trainieren. Weil sie sagen, das ist meine Art von Weitgerechtigkeit, das schreibe ich mir aufs Panier, auf die Fahne. Ja, so muss das ablaufen, unter anderem. Ne? Und dann kommt ja der 0815-Jäger, der das einfach krachen lässt und kriegt denselben Schein. Ne? So wirkt es fast wie eine Schikane. Also dann brauche ich es ja eigentlich auch nicht abfragen. Ne? Warum? Damit ich weiß, in welches Ende ich reingucken muss oder so. Das sollte eigentlich mit Bestehen des Jagdscheins geklärt sein. In anderen Ländern ist es ja auch so, ne? Dass du dann jedes Jahr musst du diesen Nachweis machen. Und wenn du dann nicht die Schießergebnisse hast, dann halt nicht. Und ich war sogar mal bei einer Versammlung dabei, weil ich danach einen Vortrag gehalten habe, im beruflichen Kontext über Schalldämpfer. Und auf der Versammlung sind die sich dann richtig angegangen und haben gesagt, ja, aber wie kannst du denn, wenn hier Jäger XY, der ist 75 und den willst du jetzt noch zwingen, da einen Nachweis zu erbringen und dann darf der nicht mehr mitgehen oder was? Lass ihn doch mitgehen. Wo ich mir so dachte, das ist ja keine Frage des Alters. Wenn der nicht mehr in der Lage ist, ein Tier tödlich zu treffen, sondern das wird angeflickt und liegt da 1,5 Tage im Wundbett, ja, dann darf er halt nicht mehr mitgehen. Er ist ja trotzdem feiner Kerl womöglich. Er soll zum Streckelegen kommen. Er soll irgendwie dabei sein, auf jeden Fall. Also wenn ich persönlich nicht mehr in der Lage bin, das richtig auszuüben, ja, dann habt ihr die Erlaubnis von mir, nehmt mir die Waffe weg und dann lassen wir es bleiben. So, ne? Dafür ist einfach, also dafür schießt man auf Lebewesen. Ne?
Ja,
das ist genau der Punkt. Also ich glaube, dass es ein guter Weg ist, den wir hier in Schleswig-Holstein gehen, dass wir diesen Schießnachweis haben und dass er überhaupt erstmal verpflichtend eingeführt worden ist, generell. Mhm. Also Das ist ja vorher gar nicht so gewesen. Ne, was man jetzt halt nochmal machen müsste im Nachgang, müsste man das Ganze jetzt natürlich nochmal validieren, wie man das mit Verordnungen eigentlich immer tun sollte und einmal gucken, sollten wir das nicht eventuell nochmal auf eine bestimmte Ringanzahl festschreiben. Und dann ist das so, wie Jochen das eben gesagt hat, meiner Meinung nach, dass wenn jemand diese Ringanzahl oder ne, trag mich zum Schießstand, ich kriege das schon irgendwie hin, ne, dass das dann halt einfach nicht mehr funktioniert. Zumindest mal nicht, wenn eine höhere Gefährdungslage bei einer Jagd anliegt. Und das sind bei Gesellschaftsjagden, Erntejagden oder sonst irgendwas, ist das grundsätzlich eigentlich der Fall. Ne?
Ja.
So, dass du da sicher im Umgang mit deiner Waffe sein muss und sicher in dem, was du oder wie du triffst. Und dann kann er halt ne, nicht mehr mitjagen. Das ist dann so. Und das ist wahrscheinlich auch sehr, bei manchen sehr, sehr die Ehre kränkend. Aber das ist einfach so. Es ist ja ähnlich wie beim Autofahren. Wenn das da nicht mehr funktioniert und die Polizei bekommt das mit, dann musst du das nachweisen, dass du das überhaupt noch kannst. So, und ich finde, gerade wenn ich draußen mit einer Waffe unterwegs bin und auf lebende Wesen schieße, so wie Jochen eben sagte, dann sollten wir da noch wesentlich genauer sein, ob das noch funktioniert oder nicht. So, wie werde ich besser bei sowas? Also, wie gesagt, also in verschiedenen Positionen auf dem Schießstand schießen ist die erste Geschichte. Sich Hilfe holen auf dem Schießstand ist die andere Geschichte, die man machen sollte. Und sich vielleicht auch einfach mit seinen Freunden, Jagdfreunden verabreden und öfter mal so einen Fixtermin auf dem Schießstand wahrnehmen, sodass man einfach gar nicht da rauskommt, so, ich habe keine Zeit und keine Ahnung was. Ne? So muss ich mir selber jetzt gerade mal in die Nase fassen. Klappt bei mir momentan auch nicht ganz so gut, weil eigentlich gehe ich halt, wie gesagt, hier 300 Meter weiter. Der Schießstand ist aber sehr hochfrequentiert und wir haben viele Veranstaltungen da. Und das unterbricht immer so meinen Tonus. Und der andere Schießstand, oh Glückskind, ne? Der ist halt 20 Minuten weit weg. das dann schon immer mehr so ein Angang, dann wirklich regelmäßig da auch hinzufahren. Da muss ich mir tatsächlich selber in den Hintern treten und das versuchen durchzuziehen.
Man kann natürlich, wenn ich das noch kurz so anfügen darf, weil ich mich viel damit beschäftige, auch mit anderen Mitteln trainieren, die nicht den scharfen Schuss beinhalten. Das ist natürlich, würde das jetzt hier in dem Rahmen sprengen, aber ich sage jetzt mal Trockentraining mit Luftgewehr, das zu trainieren, ne, in dem Rahmen, dass man das zu Hause irgendwie machen kann, wenn die Sicherheitsbestimmungen alle eingehalten sind, natürlich vorausgesetzt, dann kann man auch mit ganz, ganz wenig Aufwand Sachen auch zu Hause gut üben. Natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grad, weil nichts ersetzt den scharfen Schuss, ein ganz klarer Fall. Aber du kommst schon sehr nah ran. Wer da Interesse hat, oder vielleicht können wir mal eine Folge drüber machen, ansonsten ja, kann man sich ja damit normal auseinandersetzen. Es hilft tatsächlich. Hat mein Schießen in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit, ich sag mal 5 Minuten, 10 Minuten am Tag, meist länger, weil es einfach total Spaß gemacht hat, mich nach der Arbeit irgendwie entspannt hat noch, in sehr kurzer Zeit extrem verbessert.
Ja, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit Laserpatronen zu Hause über eine Software zu üben. Auch da kann man Abfolgen in seinem Jagen oder im Anschlag, in der Bewegung, im Druckpunkt suchen und Abkrümmen sozusagen einarbeiten. Das ist klar, du musst nicht immer auf dem Schießstand fahren, kannst auch zu Hause üben. Gesetzt im Falle, es ist niemand anders da und du kannst die Waffe aus dem Schrank holen. Das ist immer ganz wichtig. Ja, ich glaube, das wird heute dann eine etwas kürzere Folge. Und das war's dann mit unserem Jägerstammtisch für heute. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über, wie trainiere ich auf dem Schießstand, oder ihr wollt selbst mal Teil von dem Podcast hier sein und wisst noch viel mehr als wir über das Training auf dem Schießstand, dann kontaktiert uns gerne. Ansonsten hoffe ich, dass ihr etwas mitnehmen konntet, um das Thema Schießtraining auf dem Schießstand draußen im Revier. Übung macht bekanntlich den Meister. Und wenn es euch gefallen hat, liked gerne unseren Instagram-Account, lasst ein Abo da und erzählt es dem nächsten Waldkameraden weiter. Soweit Waldmannsheil, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge vom Jägerstammtisch.
Mach's gut, tschüss.
Horrido.